Hilfe für Brüder, der Name ist Programm. Das Hilfswerk unterstützt Christen in Afrika, Asien und Südamerika. Praktische und geistliche Hilfe gehen Hand in Hand. Neben diakonischer und sozialer Unterstützung wird der Bau lebendiger Gemeinden gefördert. Zum Beispiel durch Ausbildung einheimischer Mitarbeiter, Mission, Evangelisation, Jugend- und Studentenarbeit, Bibelübersetzungen, Hilfen für Literatur- und Radioprojekte. Pfarrer Winrich Schäffbuch gehört zum Leitungskomitee von Hilfe für Brüder. Dadurch ist er mit der Situation von Christen in anderen Ländern gut vertraut und kennt auch die Problemfelder. Bedrängte Christen unserer Zeit und die Siege Jesu weltweit. Sie hören eine leicht gekürzte Version dieser öffentlichen Veranstaltung.
Ein Freund von mir, Vorsitzender der deutschen Baumzüchter, hat einem unserer Mitarbeiter in den Bergen Äthiopiens helfen wollen. Die haben dort in 3000 Meter Höhe eine ganz große Zucht von den besten Obstsorten, der Äpfel und Pflaumen, die es gibt, und Pfirsiche. Und wie sie dort unterwegs waren, sah er die Frauen auf den Straßen gehen und ihre Körbe tragen. Und er lässt den Pickup, den Toyota Pickup, dort kurz halten und spricht mit zwei 13-jährigen Mädchen: Was tragt ihr denn da oben auf dem Kopf, wie schwer ist das? Sagen die Mädchen: 40 Kilo. Sagt er: Ja, wie weit tragt ihr das? Dann kommt raus: 28 Kilometer und noch 300 Meter die Berge hoch auf den Markt. Lässt er sie aufladen und die Lasten abstellen, nimmt sie mit. Und dann fragt er sie: Was macht er denn mit dem Geld, das ihr verdient auf dem Markt, für diese Dinge, die ihr da transportiert? Und das sagen ihm die Mädchen, 13 Jahre alt: Wir wollen uns Bleistifte kaufen, damit wir in die Schule gehen können. Und wie der Freund mir das erzählte, liefen ihm die Tränen runter. Wir haben einen Arzt, der in den Norden Mosambiks ging, seine Kinderarztpraxis verkaufte. Mit 55 Jahren anfing, Portugiesisch und Englisch zu lernen. Weil dort oben im Norden Mosambiks 450.000 Leute sind und kein einziger Arzt. Dann wissen Sie, wie Christen bedrängt sind. Und Sie müssen wissen, dass heute an diesem Tag 1.300 Millionen Menschen auf dieser Erde kein sauberes Wasser trinken können und nie in ihrem Leben ein Glas sauberes Wasser trinken, dass die Mütter an den Gräbern ihrer Kinder stehen und heute noch die schlimmste Todesursache Afrikas ist die Durchfälle. Nur weil wir nicht Lösungen schaffen können. Und dann sagen uns die gleichen afrikanischen Christen: Das ist die schlimmste Not nicht. Das Allerschlimmste ist, wenn wir Jesus nicht hätten. Und das können wir wieder lernen, dass wir ganz arm geworden sind durch unseren großen Wohlstand und Reichtum. In diesen Jahren vollzieht sich ein ganz grausames Leiden unserer Schwestern und Brüder in dem Norden Nigerias. Man hört bei uns kaum was davon. Es gibt in der Provinz Kaduna, das ist eine große Stadt im Norden Nigerias, in der Provinz Kaduna gibt es keine einzige christliche Familie, wo nicht einer durch Mord umkam in den letzten Jahren. Und viele Familien hat das ganz hart getroffen. Einer der großen evangelischen Kirchen, der zurückgetretene Kirchenpräsident, seine Tochter, sein Schwiegersohn, alle umgebracht. Wenn Sie wissen wollen, warum: Erschlagen von radikalen Muslimen. Wir kennen Kirchengemeinden im Norden Nigerias, wo in den letzten 10 Jahren 5-mal die Kirche abgebrannt wurde. Und die haben alles verloren, ihre Musikinstrumente und alles, was sie hatten. Das Ganze hat begonnen bei der Studentenmission, bei einem Abendvortrag in der Universität, als eine Studentin erzählte, dass sie Muslimin war und Jesus gefunden hat. Und deswegen, nur deswegen, um des Namens Jesus willen. Ich möchte Ihnen das einfach sagen, was bedrängte Christen heute aushalten. Ja, gibt es das wirklich in einer ganz furchtbaren Weise? Es gibt in den Ländern des Islams keine Demokratie, die funktioniert. Und es gibt keine Menschenrechte in den Ländern des Islam. Das müssen Sie einfach einmal wissen. Im muslimischen Denken nennt man Angehörige einer anderen Religion, denen man Raum gibt, dort, wo der Islam in der Mehrheit ist, das ist ein Unterschied immer, wo der Islam in der Mehrheit ist, nennt man Dhimmi. Und Dhimmi heißt nie Gleichberechtigung mit Muslimen. Im Gegenteil, sie zahlen höhere Steuern, sie müssen jederzeit das Haus kontrollieren lassen und die Freiheit kann jederzeit entzogen werden. Die relativ größte Freiheit haben Juden und Christen. Aber es ist eine begrenzte Duldung. Es gibt nirgendwo in den Ländern des Islam ein Menschenrecht, dass einer seinen Jesusglauben leben darf. Was wissen Sie eigentlich von den Christen in Saudi-Arabien? Natürlich gibt es dort Christen. Wir dürfen gar nicht davon reden, weil sie nie in ihrem Leben sich, wie sagt man heute, outen dürfen. Sie treffen sich in Versammlungen mit Verschleierung, die Männer, mit Codenamen, damit man sie nicht erkennt. Selbst in Tunesien und Marokko ist keinem Bürger des Staates erlaubt, seine Religion zu wechseln, auch wenn er Christ wird. Er muss sein ganzes Leben unter einer muslimischen Identität seine Jesus-Nachfolge leben. Wissen Sie das eigentlich? Wir hatten im letzten Jahr den Professor Jan Nanere hier durch Deutschland reisen lassen. IDEA hat ein Interview gegeben für die Rückseite. Er war Rektor der großen Universität von Ambon. 10.000 Studenten, ist alles eingeäschert von radikalen Al-Qaida-Leuten. Inzwischen sind wieder 10.000 Al-Qaida-Kämpfer von Lashkar-Dschihad in Papua versammelt, bis an die Zähne bewaffnet und wollen noch einmal zum Schlag ausholen. Auf den Molukkeninseln Halmahera sind alle Häuser, alle Kirchen niedergebrannt. 10.000 Christen haben in den letzten Jahren ihr Leben verloren. Und dieser Professor Jan Nanere erzählte, wie sie mit einem Flüchtlingsschiff geflohen sind, mit Hunderten von Ambon auf einem Schiff. Und da war sein 24-jähriger Sohn dabei und da kommen vier Muslime auf ihn zu und sagen, bist du Christ? Und er sagt, ja. Und dann holen sie eine Machete raus und spalten in den Kopf. Und wie das Schiff dann in Surabaya anlegt, der Kapitän hat alles in Bewegung gesetzt, ob nicht ein Hubschrauber kommen kann. Er kam nicht, die Journalisten standen da am Ufer, der Sohn war inzwischen verstorben. Sagt der Vater, wir beten für unsere Verfolger. Und wir wollen ihnen verzeihen, um Jesu willen. Bedrängte Christen, wenn Sie Ihre Bibel kennen, wissen Sie, dass Jesus im Blick auf die letzten Tage dieser Welt gesagt hat, von Katastrophen, die geschehen, die Gott zulässt, von schrecklicher Hungersnot, von Teuerung und Wirtschaftskrisen, von Bürgerkriegen, dass eine Nation sie erhebt wie die anderen. Aber da sagt Jesus auch, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Für uns ja komisch. In den letzten 30 Jahren, wo ich in Stuttgart in der Innenstadt im Gemeindedienst war, war keine Türe versperrt für mich. Wenn ich als Pfarrer geklingelt habe, haben selbst die Atheisten gesagt, warum kommen Sie erst jetzt? Aber wissen Sie, dass der Jesus-Name gehasst wird? Wir leben in einer antichristlichen Zeit. Manche von Ihnen haben das schon gemerkt, wenn Sie mit anderen zusammen sind im Betrieb, wie das unter der Decke geht und wir brauchen uns nicht wundern, wenn das einmal losbricht. Der Jesus-Name ist gehasst. Niemand hat etwas gegen christliche Rituale und Traditionen. Aber der Jesus-Name ist gehasst. Wir leben in einer antichristlichen Zeit. Bedrängte Christen, ich könnte Ihnen von vielen Gebieten Afrikas erzählen, vom Südsudan, von Ruanda, vom Osten Kongos und wo überall. Ich will zum zweiten Punkt kommen. So baut Jesus heute sein Reich. So baut Jesus heute sein Reich. Dieser Professor Nanere von den Molukkeninseln Ambon und Halmahera erzählt in seinen Vorträgen weiter. Wie er wieder zurückkam, Ambon ist heute noch ein sehr unsicheres Gebiet. Es ist sehr lebensgefährlich. Die Christen der Molukken wollen sich bewaffnen. Und ich muss Ihnen sagen, eine feste Burg ist unser Gott. Seine Verheißungen sind wahr. Und er trügt nicht. Hat dieser Professor Nanere erzählt, wie sie nach Ambon kommen, hören sie, das eine Open-Air-Evangelisation. Und wer predigt denn dort? Und dann kommt raus, das sind ehemalige Lasker-Dschihad-Terroristen, die beim Stürmen einer Kirche ein Erlebnis hatten und Christus begegnet sind, wie sie sagen. Und jetzt ziehen sie über Ambon hinweg, sie, die die Verfolger waren, umgepolt, und sie erzählen, das sind 45 von uns, die heute für Jesus Zeugnis ablegen. So baut Jesus heute sein Reich. Wir hatten am Himmelfahrtstag bei unserem Missionstag Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte in Stuttgart. Doron Ivan Ari, der Generalsekretär der Bibelgesellschaft von Jerusalem, ein Jude, ein christusgläubiger Jude. Und erzählt uns, wie vor wenigen Tagen sich ereignet hat, dass ein Selbstmordattentäter, ein palästinensischer Selbstmordattentäter, alles vorbereitet, sich verabschiedet, sein Video drehen lässt und noch seinen Bruder besucht am Abend und sich von ihm verabschieden will. Ich treffe dich in dieser Welt nicht mehr. Und er wusste nicht, dass sein Bruder inzwischen Christ geworden war. Es gibt ein dreistündiges Gespräch und am Ende legt dieser palästinensische Selbstmordattentäter, ein junger Mann, seine Sprengstoffgürtel ab, gibt sein Leben Jesus und er lebt seitdem im Untergrund versteckt. So baut Jesus sein Reich. Und wenn Sie wissen wollen, warum der Hass so groß ist, warum es zu diesen gewaltsamen Übergriffen kommt, in Indonesien, dem größten, volkreichsten Moslemland der Welt, ist die Zahl der Christen wahnsinnig gewachsen. War nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Wissen Sie überhaupt, dass noch nie die Zahl der zum Glauben gekommenen Muslime so groß war wie in diesen Tagen? Weil Jesus lebt und sein Wort bekräftigt in dem Leben von Menschen. Und es sind unzählige, die zum Glauben kommen und das Evangelium breitet sich aus. Auf der Insel Java ist ein sehr liberaler Islam, ja, aber auch in Nordafrika. In Algerien, gerade die Terrorakte machen Menschen sehr offen, gerade Muslime. Bitte, reden Sie nie drüber. Das empfinden Menschen schon als verletzend. Ich darf Sie überhaupt bitten, reden Sie nie über Religion, reden Sie nie über den Islam. Aber wissen Sie, dass Ihre türkischen Nachbarn eine Sehnsucht haben, wenn Sie ihnen erzählen von Jesus. Erzählen Sie, was Ihre Hoffnung ist, wenn Sie sterben, von Muslim. Unglaublich. Jesus, ich falle in die Hände von Jesus. Oder Vergebung der Schuld. Wenn Sie erzählen, was Sie im Leben an Schuld hatten und wie Jesus alles ausgelöscht hat, wie Sie sicher sind, dass es im Gericht nicht mehr vorkommt. Für einen Muslim eine Gotteslästerung. Wie sie zu Gott Vater sagen dürfen. Ich habe schon erlebt, wie Muslime aufbrausen. Lassen Sie sie aufbrausen. Sagen Sie, was die Vatergüte Gottes ist. Streiten Sie nie. Bezeugen Sie. Es sind gerade Türken, die sagen, wie ungemein sie das angezogen haben. Es dauert oft Jahre, bis sie es rauslassen können. So baut Jesus sein Reich heute in diesen Tagen. Und das große Wachsen der Jesusgemeinden in Indonesien hat zur Verfolgung geführt. Lasst euch die Hitze, die euch widerfährt, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Und freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Aber nicht nur im Islam. In Asien ist jede Bekehrung zu Jesus ein Martyrium. Das wissen Sie doch aus Indien, wie Hindus reagieren, wie man den Missionar Steins verbrannt hat in seinem Auto. Und wenn junge Christen an Jesus gläubig werden, ist es das Mildeste, wenn der Vater nur das eigene Haus anzündet oder seinen Sohn mit kochendem Wasser überschüttet. Ein Hindu kann es nicht ertragen, dass man sich lossagt von dieser furchtbaren, okkulten Religion mit den 300 Millionen Göttern, die man im Hinduismus hat. Ich habe das immer mir zur Gewohnheit gemacht, Leute zu fragen, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Und in Burma, einem kommunistisch regierten, von Militärregierung beherrschten, sehr unfreien Land, gab es eine wackere Truppe von der Myanmar Inlandmission. Und ich frage, wie seid denn ihr Christen geworden? War eure Eltern schon Christen? Nein, wir sind buddhistische Mönche gewesen. Buddhismus, diese Schickimicki-Religion bei uns, wo die vielen, die viel Geld haben, dem nachlaufen und so, weil sie das lockt, wie man abgeklärt leben kann von der Welt. Ja, erzählen Sie, das erste Mal von Jesus gehört. Und dann jahrelang, wir haben immer nur mehr von diesem Lichtschein gesucht. Und wie wir im Neuen Testament gelesen haben, das war Jesus, diese Botschaft. Mensch, was ist das für uns? Wieder zu merken, so baut Jesus sein Reich, konzentrieren aufs Wesentliche. Die reden nicht von Gott. Von Gott reden alle Religionen. Nein, von Jesus reden sie. Von Jesus, der für meine Schuld starb, der gekreuzigte Jesus, der Gottessohn, der da ist, der die Welt regiert, der die Macht hat, der größer ist als alle Attacken des Feindes, stärker ist als alle Macht der Finsternis. Vor 150 Jahren war in dem hinduistischen Königreich Nepal die Tochter des Königspriesters von Kathmandu. So eine Geschichte, die ich in diesem Buch drin habe, von In der Spur Gottes bleiben. Und die wurde im Alter von vielleicht 5 Jahren verheiratet, wie das die Hindus machen. Ihr Mann war vielleicht 8, die konnten natürlich keine Ehe vollziehen. Aber so ist diese Kinderverheiratung. Aber zum Unglück starb ihr Mann, als er 11 Jahre alt war, wieder ohne, dass die Ehe vollzogen wurde. Nach hinduistischem Denken ist die Witwe schuld und muss die Witwe verbrannt werden. Vor 150 Jahren war das. Lela Chandra hieß sie, Tochter des Königspriesters. Darum wurde sie nicht verbrannt. Und jetzt zog sie überall hin zu den hinduistischen Heiligtümern, um ihre Schuld zu büßen. Wie soll sie ihre Schuld wegbekommen? Sie ließ sich die Haare scheren, sie hat sie in die pralle Sonne gesetzt, sie hat Feuer um sich angezündet, um zu leiden, so wie es die Hindus machen, um die Qualen zu ertragen. Aber sie hat keinen Frieden gefunden und sie macht das über 20 Jahre lang. Ihr Vater hat sie begleitet zu den wichtigsten Hindu-Heiligtümern auch in Indien. Und dann passiert das Seltsame. Sie sieht ein 11-jähriges indisches Mädchen, das hat ein Papier in der Hand und sie nimmt das Papier zur Hand und das ist ein Teil eines Neuen Testaments. Vor 150 Jahren nimmt diese Lela Chandra Jesus an und wird Christ. Es hat gar keine Wirkungen später gegeben in Kathmandu. Es brauchte noch einmal 100 Jahre. Es gab in ganz Nepal keinen Christen. Nepal hat sich ja total abgeschüttet gehabt. Mission war völlig verboten. Die ersten Pastoren, die es dort gab, sind zu Hunderten Jahre im Gefängnis gesessen. Noch heute ist Missionsarbeit in Nepal verboten. Aber es gibt heute in Nepal prozentual in der Bevölkerung mehr gläubige Christen als in Deutschland. Das hat der Herr getan. Weil Jesus mit Macht regiert. Wenn Sie das einmal heute verfolgen, welche großen Dinge Jesus vollbringt, in einer ganz großen, beeindruckenden Weise. Es ist immer schwer, dass ich nicht zu viel Ihnen erzähle. Die Zeit drängt, aber ich will Sie auch nicht verwirren durch die vielen Eindrücke. Furchtbare Kämpfe, Hutu, Tutsi, Ruanda, Burundi, bis hinein nach Bukavu in den Kongo. Man kann es ja gar nicht verstehen, was das ist. Der deutsche Botschafter in Bujumbura hat mir einmal gesagt, wenn das losbricht, das war vor diesen letzten großen Kämpfen, das weiß eine halbe Stunde vorher noch niemand, das sind dunkle Mächte, die da über Menschen herfallen und sie reißen. Dann sind Zehntausende umgebracht. Und es sind sehr viele unschuldige Leute auch eingesperrt worden. Die Gefängnisse sind ja überfüllt, da sind ja bis zu 10.000 Leute in den Gefängnissen. Da war auch ein gläubiger Pastor in Ruanda eingesperrt. Bis heute sitzt er im Gefängnis. Er hat nichts getan bei diesen schrecklichen Morden, die geschehen sind. Und zuerst hat er sich auflehnen wollen. Jesus, warum kriege ich kein Recht? Er hat alles versucht. Die Prozesse können ja gar nicht mehr durchgeführt werden. Es sind ja viel zu viele Gefangene. Die werden einfach jetzt im Gefängnis drin sitzen, vergessen. Und er hat gesagt, warum geschieht mir das? Ich kam nicht mehr raus in meine Arbeit, das ist so wichtig. Und er hat das getan wie der Apostel Paulus. Wenn du mich hierher geführt hast, Heiland, dann möchte ich hier dein Zeuge sein. Jeden Sonntag versammeln sich in diesem Gefängnis in Ruanda 1000 Gefangene und beten Jesus an. In dem Gefängnis hätte es nie eine Erweckung geben können, wenn nicht unschuldige Jesus-Leute dabei gewesen wären, die gewusst haben, es gibt Wichtigeres als das Wohl meines Lebens. Wir messen unseren Glauben immer an der Frage, ob mir Gott aus der Krankheit, hast du Heilung erlebt? Stimmt dein Bankkonto? Hast du Gebetserhörung erlebt? Es geht doch um die Ausbreitung seines Reiches, um was denn sonst? Dass in dieser letzten bösen Zeit der Name Jesus zu den Menschen dringt. Und das haben die begriffen. Ich will schließen mit dem dritten Teil. Das ist ein Bußruf an uns. Vorher sind ein paar zu mir hergekommen. Ich hätte es nicht richtig klar gesagt in der Bibelarbeit. Also dann tut mir es leid, wenn ich es nicht klar gesagt habe. Es geht um den einen Jesus der Bibel, der unser Herr ist. Das ist so einfach, so simpel das Evangelium. Natürlich, nur dort ist Gemeinde Jesu, was denn sonst? Und was Mission will? Also, dass wir humanitär helfen, ist eine Selbstverständlichkeit für jeden Bürger, nicht bloß für Christen. Aber Christen haben über all das noch eine, dass sie das lösende Wort sagen können, dass Menschen hier schon in dieser Welt die Pforten des Himmels aufschließt. In den 70er Jahren hat Mao Zedong, Chinas rote Sonne, wie damals mit der Mao-Bibel diese roten Horden genannt wurden, die da gewütet haben, die letzte Kirche in China wurde geschlossen. Jede Bibel, die man finden kann, wurde verbrannt. Die Zahl der Christen, die einige Hunderttausend damals zählte, sind zurückgegangen in Untergrundgemeinden. Man weiß nicht, wie viele Zehntausende es überhaupt noch waren. Und im Mai schrieb das amerikanische Magazin Newsweek, das ist sowas wie Focus oder Spiegel bei unserem Magazin, man geht von 90 Millionen Christen aus in China. Wissen Sie, das haben ja keine Missionare gemacht. Die ganze Missionsarbeit wird heute durch Christen gemacht, so wie Sie Leute sind, die das weitersagen. Übrigens, bei uns sind die meisten auch zum Glauben gekommen, nicht durch Aktion, sondern durch das persönliche Zeugnis von gläubigen Leuten, das Gott bestätigt, durch die Tante, durch einen Geschäftskollegen, eine Jugendgruppe und wo das war. Und das in China auf einmal passiert, ja wie? Bis heute kann der Bibelhunger nicht gestillt werden, obwohl weit über 25 Millionen Bibeln in China gedruckt sind. Die versammeln sich in registrierten und nicht registrierten Gemeinden, spielt ja gar keine Rolle, wir streiten uns darüber, das ist gar nicht wichtig. Da heißt in einem Brief an Hörerpost, wir waren drei alte Frauen, es gab keine Christen mehr. Und wir trafen uns abends zum Gebet. Heute sind 17 Gemeinden entstanden, allein 300 junge Leute unter 18 Jahren, das ist in China noch verboten bis heute, nehmen daran teil. Das hat Jesus getan, der machtvoll herrscht in diesen Tagen. Ganz wunderbar. Und diese Chinesen planen nur, und das ist nur ein Ausdruck, genau wie in Afrika, wo längst die ganze Arbeit von den einheimischen Christen getragen wird. Wir können ihnen nur helfen und sie stärken und ermutigen. Wir lassen euch nicht allein. Aber sie denken, dass alle Welt das Evangelium hören muss. Und zwar das Evangelium von Jesus, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Wenn ich gleich dazu sagen darf, Sie waren so lieb zu sagen, Sie wollten Opfer einlegen. Bewegen wir am meisten die Christen in Kuba. Wir haben mit vielen Gebieten zu tun, zu denen keine Missionsverbindungen bestehen, so wie Suriname und Angola oder Mosambik. Da gibt es sonst keine Missionsgesellschaften, die Sie kennen, die dort arbeiten. Kuba. Über 40 Jahre diesem Steinzeitkommunismus von Fidel Castro. Der Kampf gegen die Kirchen gilt nach wie vor. Keine Druckereierlaubnis. Sie drucken im Untergrund auf einem alten Gesteht noch. Ich habe die Baptistenkirchen jetzt vor wenigen Monaten dort besucht, im Osten Kubas. Von 1000 Gemeinden sind 900 illegal. Sie kriegen keine Registrierung. Sie haben trotzdem Hütten gebaut, eine ganze Reihe wurden wieder abgebrochen. Aber das bewegt sie gar nicht, sondern dass wir von Jesus Zeugnis ablegen. Da war ein junger Pastor, der war Touristenführer. Und Touristenführer, das ist der einzige Job, der in Kuba gut ist, da kriegt man Dollars als Trinkgeld. Denn das Schlimme ist, die Läden sind voll, wer von Ihnen mal in Kuba war, die Läden sind voll, aber nur gegen Dollar. Aber sie können gar keine Dollar haben, weil die Amerikaner einen Boykott beschlossen haben. Amerikaner dürfen die Insel nicht besuchen. So können nur die deutschen Touristen die Dollars ins Land bringen, aber von der nationalen Peso-Währung kann man gar keine Dollar umtauschen. Ein Pastor verdient umgerechnet 16 Euro im Monat mit seiner ganzen Familie. Und die Sachen sind teurer als bei uns. Da kann man keine Zahnpasta kaufen und keine Seife. Der Leiter der Bibelschule zeigte mir seine Schuhsohlen, die waren durchgelaufen. Sagt, schickt mir keine Schuhsohlen. Aber eins bewegt uns. Wir haben endlich nach jahrelang bitten die Erlaubnis bekommen, unsere an zwei Städten, wo sie Einfahrtsgelände haben, mit ein paar Fallen und ein paar Hütten, Freizeitzentren zu bauen. Aber die Regierung hat verlangt, die Baustoffe müssen in Dollar bezahlt werden. Wir würden gerne unsere Pesos umtauschen, wir können nicht tauschen. Aber wenn ihr uns helfen könnt, haben sie gesagt, helfen wir. Und haben gesagt, das machen wir. Es kostet gar nicht so arg viel. So, die sagt jetzt Zement und alle Arbeiten machen sie selber. Und jetzt schrieben sie in ihrem Brief, wie wir ankündigen, das will ich tun, da werden Christen in Deutschland zuhören, werden euch helfen. Schrieben zurück. Aber das Schönste ist, in den Evangelisationen der letzten Monate haben sich 20.000 Kubaner bekehrt. 4.000 haben sich taufen lassen. Ist es nicht groß, was Jesus heute tut? Bedrängte Christen und die Siege Jesu. Ich wollte Ihnen nicht schwer sagen. Ich könnte Ihnen nur sagen, Sie können gar nicht ahnen, was Jesus tut und was er durch Sie noch wirken will, dass Sie zum Segen werden für viele in dieser unheimlichen Welt. Er gebrauche Sie dazu und setze Sie bei vielen zum Segen.
Bedrängte Christen unserer Zeit und die Siege Jesu weltweit. Das war ein Vortrag von Pfarrer Winrich Schäffbuch aus Stuttgart. Wir haben sein Referat bei einer öffentlichen Veranstaltung im letzten Jahr aufgezeichnet. Pfarrer Schäffbuch gehört zum Leitungskomitee der Organisation Hilfe für Brüder. Sie unterstützen Christen in Afrika, Asien und Südamerika und verbinden praktische Hilfe mit seelsorgerlichen und mutmachenden geistlichen Aktionen der Gemeinden vor Ort. Wenn Sie Näheres über dieses christliche Hilfswerk erfahren möchten, schauen Sie einfach im Internet nach unter www.hilfe-für-brüder.de. www.hilfe-für-brüder.de. Dort finden Sie genauere Informationen darüber, welche Projekte zurzeit gerade laufen.